Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Am Ende dieser ereignisreichen Woche gibt es einen neuen Kanzler und einen neuen Papst und auch einen neuen Büchermarkt in bewährter Form. Hier weiß man, was man bekommt. Zwei Rezensionen, ein Gespräch. Dieses mit der Autorin Judith Kuckert über ihren ins Deutsche Literaturarchiv transferierten literarischen Vorlass am Ende der Sendung. Zuvor schauen wir auf 10 Bilder der Liebe von Hannes Köhler und auf Traumata, nicht nur jene, die sich aus dem vor 80 Jahren in Europa zu Ende gegangenen Krieg speisen. Der in London geborene Graham Swift hat sich mit diesen Erinnerungen an Gewalterfahrungen literarisch auseinandergesetzt. Der 76-Jährige ist einer der bedeutendsten englischen Schriftsteller der Gegenwart. Mehrere seiner Bücher wurden verfilmt und nun ist ein Band mit 12 Erzählungen von Graham Swift erschienen. Nach dem Krieg. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Sie sitzen sich gegenüber in einem schmucklosen Zimmer eines Rathauses in einer Kleinstadt. Joseph Kahn, derzeit in Deutschland stationierter Soldat, und der Amtsleiter, ein Herr Büchner. Es ist das Jahr 1959 und Joseph Kahn, etwa halb so alt wie sein Gegenüber, ersucht um Auskunft. Im Kopf von Herrn Büchner wiederum, der perfektes Englisch spricht und sich durch ausgesprochen höfliche Umgangsformen auszeichnet, laufen ganz andere Überlegungen ab.
War das nicht immer noch der allgegenwärtige Gedanke der in Deutschland stationierten britischen Wehrpflichtigen? Was hat dieser scheißfreundliche Kerl im Krieg gemacht?
Diese Erzählung, rund 15 Seiten lang, eröffnet Graham Swifts Erzählungsband und sie ist in ihrem Aufbau und in ihrer Wirkung stellvertretend für alle Texte in diesem glänzenden Buch. Jede der Erzählungen liest sich leicht und hat dabei mindestens einen doppelten Boden. Jederzeit kann sich in diesen Geschichten eine raffiniert getarnte Falltür öffnen, die in einen historischen Abgrund führt, zu Erfahrungen von Trauer, Verlust und Gewalt. Man muss aufpassen, dass man nichts überliest. Jeder Satz ist bedeutsam, jede kleine Information. Zum Beispiel in der Auftakterzählung, in der man sich fragt, warum kann Amtsleiter Büchner so gut Englisch? Weil er, der als Soldat der Wehrmacht in Afrika gekämpft hat, in englischer Kriegsgefangenschaft war. Und wonach sucht Joseph Kahn? Nach dem Verbleib seiner in Deutschland getöteten jüdischen Verwandten. Swifts Erzählungen sind elegant und emotional fein austariert, manchmal rührend, ohne sentimental zu geraten. Viele seiner Protagonisten sind ältere Menschen, die von einem Geräusch oder einem Gegenstand an die Vergangenheit erinnert werden. So geht es auch Tom Phillips, der Hauptfigur in der Erzählung mit dem Titel Schönheit. Der 68-Jährige steht vor dem Badezimmerspiegel, als er sich plötzlich an jenen Tag erinnert, an dem er Großvater wurde. Ein Rückblick auf die beste, glücklichste Zeit seines Lebens an der Seite seiner Ehefrau Ruth. Unvermittelt durchbricht die Erzählstimme diese Gedanken.
Jetzt hatte er Ruth nicht mehr und er hatte auch keine Enkeltochter mehr. Es war nicht zu ertragen. Und von dem Moment an, als er am Morgen aufgestanden war, verfolgte ihn seine Gestalt von damals, zerzaust, aber außer sich vor Freude in seinem Morgenmantel. Gerade beim Rasieren hatte er denselben dunkelblauen Morgenmantel getragen. Wie viele Morgenmäntel brauchte man im Leben?
Ruth, Toms Frau, ist vor kurzem gestorben. Und nun muss er aufbrechen in die Provinzstadt, in der seine Enkelin studiert und in der sie sich allen Anzeichen nach kürzlich das Leben genommen hat. Was Tom dort noch vorfindet, ist ein leergeräumtes Zimmer. Die Gefühlsaufwallungen seiner Figuren spiegelt Graham Swift oft in Gegenständen. Die unbarmherzige Gewalt ist in den Geschichten dieses Bandes in all ihren Varianten präsent. Da ist die am Todestag von John F. Kennedy geborene Haushälterin, die am 11. September 2001 mit dem Sohn ihrer Arbeitgeber in den Londoner Zoo geht. Da ist die Frau, die daran zurückdenkt, wie sie im Jahr 1944 einen Skandal ausgelöst hatte, als sie sich im Bus neben einen schwarzen amerikanischen Soldaten gesetzt und sich mit ihm unterhalten hatte, ein Akt des Widerstandes gegen ihren brutalen Schlägervater. Gewalt wird weitergegeben, von Generation zu Generation. In der Erzählung Blaue Flecken provoziert ein Mann in einer Kneipe eine Schlägerei.
Man muss das wissen, muss wissen, wie so eine Prügelei abläuft, bevor man sich darauf einlässt. Mein Dad war auch in der Army. Er fand es großartig dort. Er war der Schlägertyp. Er war in Belfast. Er sorgte dafür, dass ich die Familientradition weiterführte.
Dieser Ich-Erzähler ist traumatisiert als Soldat aus dem Irakkrieg nach Hause gekommen und hat das Sprechen nahezu eingestellt. Nun arbeitet er in einer Einrichtung für psychisch kranke Straftäter. Gewalt, so heißt es, müsse er dort niemals anwenden. Die Patienten spürten, dass er dazu in der Lage sei, das genüge. So subtil in den Beobachtungen und zugleich human in der Figurenzeichnung ist jede einzelne von Swifts Erzählungen. Jede für sich ist ein kleines Meisterwerk, dezent arrangiert, aber von wuchtiger Wirkung.
Christoph Schröder stellte Nach dem Krieg von Graham Swift vor. Aus dem Englischen übersetzt von Susanne Höbel, DTV, 296 Seiten, 25 Euro. Hannes Köhler, 1982 in Hamburg geboren, hat neuere deutsche Literatur und Geschichte studiert und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig unterrichtet. In seinen bisherigen Büchern überwogen politische Stoffe. Der neue Roman »Zehn Bilder einer Liebe« führt hinein in den privaten Kosmos einer Kleinfamilie. Wobei das Private ja durchaus auch politisch sein kann. Die Fragen nach Freundschaft und Treue, die in den Vorgängerromanen eine Rolle spielen, sind auch hier von großer Bedeutung. Nico Bleutke hat das Buch gelesen.
Luisa und David sind das, was man ein glückliches Paar nennt. Obwohl Luisa das Chaos liebt und David eher für Ordnung und Ruhe zu haben ist, erleben sie innige Momente und teilen ihre Abneigung gegen ein traditionelles Familienbild aller Vater, Mutter, Kind. Lieber wollen sie einzeln sein und doch etwas Gemeinsames, so formuliert es Luisa, ein Zusammenleben ohne jeden Zwang. Und sie teilen die Liebe zu Ronja, die Luisa mit in die Beziehung gebracht hat. Doch immer wieder geht David ein Gedanke durch den Kopf, mal warm und schön, mal begleitet von dem Gefühl eines großen Mangels. Irgendwann kann er ihn nicht mehr für sich behalten.
Und wenn wir ein Kind hätten, hatte er das so gesagt? Er wusste es nicht mehr genau. Das Kondom war ihnen gerissen vor anderthalb Wochen. Luisa hatte ganz selbstverständlich das Telefon gezückt und nach Notapotheken zu suchen begonnen, bei denen sie die Pille danach auch am Sonntag würde bekommen können. Und da war dieser Satz aus ihm herausgestolpert oder eine Variation dieses Satzes. Luisa war in der Bewegung eingefroren. »Ist das dein Ernst?« hatte Luisa gefragt. Er hatte mit den Schultern gezuckt. Wäre das so schlimm?
Davids Wunsch ist ein romantischer Rest in seinem Denken, den er selbst nicht ganz begreift. Eine Sehnsucht nach Sicherheit und Urvertrautheit. Beides, so glaubt er, könne es zwischen ihm und seiner Stieftochter Ronja, die schon 7 ist, nicht geben. Aber sein Traum, ein Kind von Anfang an zu begleiten, stößt bei Luisa auf Widerstand. Das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter, die ihre Tochter alleine großgezogen hat, die gescheiterte Ehe mit Holger, Ronjas biologischem Vater, nicht zuletzt die Erfahrung, dass Schwangerschaft und Muttersein auch, wie es heißt, unglaublich hart und manchmal die Hölle sein können, all diese Erfahrungen halten sie auf Distanz zur Idee eines zweiten Kindes. So entstehen Risse im vermeintlich harmonischen Beziehungsgefüge der beiden. Der Schriftsteller Hannes Köhler hat ein Buch über die Versträhnungen der Liebe geschrieben, über jenes feine Netzwerk, wie Alexander Kluge es einmal genannt hat, das zwischen den Liebenden ausgespannt ist. Und er hat ein Buch über das Zusammenleben mit Kind geschrieben, über Familie als Gemisch und wie es die Beziehung und die Liebe verändert.
Man liebte jemanden nicht wegen eines Kindes weiter. Ein Kind war eine Verbindung, ja, aber auch eine riesige Komplikation. Eine Liebe mit einem Kind musste über das Kind hinaushalten, manchmal auch trotz des Kindes.
Hannes Köhler erzählt seine Liebesgeschichte nicht streng chronologisch, sondern in Bildern und Szenen, die zeitlich verschoben sind. Da gibt es auf der einen Seite Kapitel, die wichtigen Momenten in der Beziehung von Luisa und David gewidmet sind, der ersten Begegnung im Jahr 2012 etwa, dem Tod von Luisas Mutter während der Corona-Pandemie oder Davids Einzug in Luisas Wohnung. Auf der anderen Seite stehen Kapitel, die im Sommer 2023 spielen. In dieser Zeit lernt Luisa, Davids Kinderwunsch anzunehmen, bis die beiden versuchen, ein Kind zu bekommen. Doch es will nicht klappen. und der wachsende Druck und die Methoden, die sie erproben, sorgen für immer größere Spannungen.
Künstliche Befruchtung, diese nächste logische Stufe in der Maschinerie des Kinderzeugens, von dessen animalischem Ursprungsakt sie sich mittlerweile so weit entfernt hatten, dass es David fast undenkbar erschien, dass Menschen einfach so miteinander schliefen und ein Kind zeugten. Natürlich taten auch sie das noch, gelenkt von einem Kalender in der App, die sie beide auf ihrem Telefon hatten. Aber wenn sie es taten, ging es nur noch um den erfolgreichen Erguss, ganz im Gegensatz zu all den Jahren vorher, in denen sie das Zusammensein genossen hatten.
Der Titel des Romans erinnert an Wolfgang Herrndorfs »Bilder deiner großen Liebe«, das letzte Buch des grandiosen Autors, in dem die Hauptfigur Isa in einer Art Roadmovie vom Leben gezeichneten Menschen begegnet und immer wieder Bilder der Schönheit, aber auch der Bedrohung aus der harten Realität des Alltags hervortreibt. So fragmentarisch wie Herrndorf versucht auch Hannes Köhler an manchen Stellen zu erzählen. Doch wo bei Herrndorf die Leuchtkraft der Sprache im Vordergrund steht, setzt Köhler vor allem auf Szenen und auf die Gedanken seiner Hauptfiguren. Das wirkt mitunter etwas schematisch, da er in jedem Kapitel streng einen Abschnitt der Sichtweise von Luisa, den anderen jener von David widmet. Zudem hat besonders David eine Neigung zu Didaktik, was seine Sätze ein ums andere Mal parolenhaft klingen lässt, etwa wenn er über den Begriff Familie nachdenkt.
Warum haben wir keine guten Worte dafür? Immer noch nicht. Warum fühlt es sich immer noch so sonderbar an? Seit Jahrzehnten trennten, schieden, verabschiedeten sich die Leute, mischten, remixten sie dieses alte, stocksteife Familiengebilde, diese Kirchenfamilie, diesen konservativen Fiebertraum.
Nicht zuletzt die Idee, David als Westkind zu zeichnen und Luisa eine DDR-Vergangenheit zu geben, samt Datschenromantik und Stasi-Karriere der Mutter, wirkt arg künstlich und wird auch nicht in all ihren Möglichkeiten ausgespielt. Trotzdem gelingt es Hannes Köhler im Ganzen des Romans, seine Liebesbilder widersprüchlich anzulegen. Momente voller Euphorie können plötzlich in ein Nichtverstehen kippen, ein Zärtlichkeitsbeweis in einer großen Verletzung enden. Dazu zeigt er die Denkbewegungen seiner Hauptfiguren in all ihren Paradoxien, Verschattungen und Empfindlichkeiten. So wird man beim Lesen nicht nur in ihre Reflexionen hineingezogen, sondern erlebt auch immer wieder selbst jene Selbstvergessenheit, die sich David einmal wünscht. Einen Ort, an dem man schauen und staunen kann.
Nico Bleutke staunte über 10 Bilder einer Liebe von Hannes Köhler. Frankfurter Verlagsanstalt, 222 Seiten, 24 Euro. Judith Kuckert, 1959 in Westfalen geboren, ist Tänzerin, Choreografin, Regisseurin und vielfach ausgezeichnete Autorin. Sie gründete in den 1980er Jahren das Coronel-Tanztheater, erarbeitete knapp 20 Stücke, ebenso viele Hörspiele und Features und sie veröffentlichte nochmal so viele Bücher, Essays, Romane und Erzählungen. Zuletzt im vergangenen Jahr den Roman »Die Welt zwischen den Nachrichten«, der für den Wilhelm-Raabe-Preis nominiert war. In dieser Woche wurde bekannt, dass Judith Kuckert ihren künstlerischen Vorlass dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach überlässt. Anlass, vor der Sendung ein Gespräch aufzuzeichnen. Guten Tag, Frau Kuckert.
Hallo, grüße Sie.
Ihr Vorlass geht nach Marbach. Wie findet denn so etwas statt? Wendet sich dann das Deutsche Literaturarchiv an die Autorin und sagt, na, was haben Sie denn so in Ihren Schränken? Oder wendet sich die Autorin an das Archiv und sagt, ich hätte hier interessante Materialien? Wie ist das abgelaufen?
Ich glaube, es gibt beide Wege. Es gibt viele, die sich in Marbach melden und nicht nur die eigenen Manuskripte, sondern eben auch Briefwechsel mit wichtigen Leuten, wo dann auch manchmal der Papst dabei ist, vorlegen wollen und fragen, ob das in die grünen Kartons kommen kann. Oder man wird gefragt und ich bin gefragt worden, weil ehrlich gesagt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt nicht, weil ich mich so wahnsinnig jung fühle, aber so alt fühle ich mich auch noch nicht, dass ich dachte, ich habe irgendwas, was ins Archiv gehört. Und da aber in Marbach anscheinend alle schon was von mir gelesen hatten, hat eines Tages der Jan Bürger mich angefragt und ich habe nicht geahnt, wie viel Arbeit das wird, aber ich habe dann gerne Ja gesagt, weil dann sind die Sachen einfach sicher, ne?
Sie haben im vergangenen Jahr Die Welt zwischen den Nachrichten, diesen wunderbaren Roman veröffentlicht, in dem es um Ihre eigene Künstlerbiografie geht, gleichzeitig auch um die Geschichte der Bundesrepublik. Jetzt frage ich mich, das ganze Material, was Sie für diesen Roman zum Beispiel gesammelt haben, wo Sie recherchiert haben, ist das mit in so einem Vorlass? Ist das damit abgeschlossen?
Ja, das, also abgeschlossen ist es nicht. Das ist gut, dass Sie das gerade fragen. Jetzt in Bezug auf die Welt zwischen den Nachrichten, da ist das Material dahin alles hingegangen, aber da das eine Autofiktion ist, habe ich natürlich bestimmte Sachen nicht abgegeben. Also auch viele Fotos, die so privat sind oder sehr persönlich sind, die habe ich nicht abgegeben. Aber alles, was ich noch hatte an Handschriftlichem und an Karteikarten, also die, was die Arbeitsweise dokumentiert und auch die Korrespondenzen, die ich gehabt habe, um Menschen zu fragen, stimmt das denn überhaupt? Also habe ich dieses Material abgegeben. Was ich überhaupt noch nicht abgegeben habe, sind digitale Geschichten, also sprich Tagebücher und Fassungen, die auf dem Computer entstanden sind. Das ist alles noch hier, aber das wird irgendwann auch mal in einem Rutsch auf einer fetten Festplatte dann nach Marbach gehen.
Sie erwähnten jetzt gerade, es sei ein Haufen Arbeit gewesen, dieses Konvolut zusammenzustellen. Mhm. Worin bestand für Sie die Arbeit?
Ich glaube, es waren zwei Momente. Ich fange mal mit dem Wichtigeren an. Das ist eher so ein emotionaler Moment, weil das dann doch schon nochmal ein Abtauchen in die eigene Geschichte ist. Also ganz anders, als wenn ich schreibe. Ich habe auch ganz viele Sachen wiedergefunden von Menschen, die mittlerweile tot sind und die vielleicht sehr jung waren, als sie gestorben sind. Und dann, glaube ich, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich geguckt habe, von wem das ist. Und wenn ich wusste, es ist nicht zu persönlich, habe ich es in die grauen Mappen getan, ohne das alles nochmal zu lesen, weil ich glaube, ich hätte 10 Jahre gebraucht. Nicht, weil es so viel Material ist, sondern weil es innerlich so sorgfältig behandelt hätte werden müssen. Äußerlich ist es sehr sorgfältig behandelt worden. Da habe ich es einfach versucht, Kategorien aufzustellen, Romane. Ich habe sehr viel Theater gemacht, Theaternotizen, Korrespondenz, ganz viele Karteikarten, weil ich mit Karteikarten arbeite und auch Material. Also es fängt ja an mit dem ersten Roman, in dem eine Frau, die zur RAF gegangen ist, die Hauptrolle spielt. Und da hatte ich noch Kassiba und alle möglichen, also wirklich Papiergeschichten, die einst verboten waren und jetzt wahrscheinlich einen historischen Wert haben.
Diesen historischen Wert, ermessen Sie den oder sagt Marbach, das interessiert uns und das können Sie behalten? Also zum Beispiel, wenn Sie erwähnen Theater, Sie haben sehr viel Theater gemacht, Tanztheater. Gibt es da noch ein paar alter Socken von den Proben oder gibt es da Regiebücher oder Aufzeichnungen zu Choreografien? Ist sowas auch dabei gewesen?
Die beiden letzten Sachen, die alten Socken gibt es, aber die kommen nicht nach Marbach, weil die können ja nicht reden. Also so eine Socke ist ja ziemlich stumm und hässlich. Also nee, gar nicht. Und den historischen Wert, den ermisst schon Marbach. Also es ist alles in 17 grünen Kisten an dem kalten Januarabend diesen Jahres abgeholt worden. Und jetzt ist es in Marbach und es wird dann gesichtet. Und es ist auch laut Vertrag so, dass Sachen, die jetzt für Marbach nicht interessant sind, dass ich die dann zurückbekomme. Die werden also nicht geschreddert, sondern die bekomme ich dann zurück.
Ist das nicht ein komisches Gefühl, dass man jetzt plötzlich historisch wird?
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mich selber als historisch betrachte. Es ist eher, also für mich ist es eher, dass ich denke, ich bin mir völlig im Unklaren, wie die Zeit werden wird, auf die wir jetzt zugehen. Und dann bin ich eigentlich ganz froh, dass das, was ich da gesammelt habe und von dem ich nicht wusste, dass das vielleicht auch ein Schatz sein könnte, dass das bei jemand anderem untergebracht ist und in guten Händen ist. Und dieses Gefühl, historisch zu sein, das hatte ich jetzt bei einer Ankündigung. Da war mein Geburtsdatum 1959 und dann war dahinter ein Strich. Normalerweise ist mein Geburtsdatum immer so in der Klammer, als gäbe es nur das Geburtsdatum. In dem Moment, wo der Strich da ist, weiß man sehr klar, dass es auch ein Todesdatum gibt.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, hoffe, dass da noch sehr viel Material sich ansammelt für einen nächsten Umzug nach Marbach und ja, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Judith Kuckerts jüngster Roman Die Welt zwischen den Nachrichten erschien im vergangenen Jahr im Dumont Verlag. 192 Seiten, 24 Euro. Und das war der heutige Büchermarkt. Kommen Sie gut ins Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.